Okay. Fühlt ihr euch bereit?
Ja, let's do it.
Ich habe gute Laune.
Noch?
Ja. Ich bin Sebastian Klein und ihr hört Fühlungsqualitäten. Ich suche Führungskräfte, die nicht nur Antworten haben, sondern auch Fragen. Mit diesem Satz haben wir Menschen eingeladen, ihre echten Führungsfragen an uns zu schicken. Und eine dieser Fragen kommt heute von Dina. Dina ist seit 6 Monaten Führungskraft und steht vor einer Situation, die wahrscheinlich viele kennen oder jedenfalls einige. Sie sagt, sie gibt ihrem Team viel Vertrauen, viel Freiheit, aber diese Freiheit führt nicht automatisch dazu, dass Verantwortung im Team übernommen wird. Stattdessen passiert dann etwas anderes. Aus dem Team wird oft um Erlaubnis gefragt oder aber Entscheidungen werden einfach getroffen, ohne dass echte Verantwortungsübernahme stattfindet. Und ich bin nicht alleine hier, sondern wieder mit Elena Lange und Frederik Fleischmann. Schön, dass ihr da seid und ihr könnt euch ja kurz selbst vorstellen.
Mein Name ist Elena und ich bin Organisationsentwicklerin aus Berlin und in meinem Arbeitsalltag begleite ich Führungskräfte und ihre Teams dabei, man sagt immer so schön, ihr Potenzial voll zu entfalten. Was meine ich damit? Viele haben ambitionierte Ziele und stehen sich dabei teilweise selbst im Weg. Und ich schaue dann gemeinsam mit dem Team darauf, was ihnen im Weg steht. Manchmal sind es Konflikte, manchmal sind Strukturen nicht klar, Entscheidungswege. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich war selbst Führungskraft und habe die ganzen Erfahrungen, die ich da sammeln konnte, mit eingepackt. Und dann bin ich Beraterin geworden, selbstständig. Und dieser Erfahrungsschatz von so vielen Organisationen, die ich von innen gesehen habe, den möchte ich in den Podcast mit einbringen, um zum Nachdenken anzuregen und zu einer besseren Führungskultur beitragen zu können.
Hallo, mein Name ist Frederik Fleischmann. Ich bin Partner bei The Dive und arbeite seit rund 15 Jahren im Bereich Organisationsentwicklung. Selbst als Führungskraft und auch als Berater und Ausbilder. Mir ist wichtig, dass wir neue Formen der Zusammenarbeit ausprobieren, auch neue Formen der Führung mit Herz, mit Produktivität, gesund, freudvoll. Ich freue mich sehr, mit euch hier über knifflige Führungsfragen zu sprechen.
Das Problem und die Frage dahinter. Danke euch beiden. Ich freue mich auch sehr, heute wieder mit euch in so eine interessante Frage einzusteigen. Dina fragt uns ja, wie schaffe ich es, dass mein Zutrauen auch wirklich zu Verantwortungsübernahme führt? Und ich finde die Frage sehr spannend, denn da stecken ja gleich mehrere Fragen eigentlich drin. Dina sagt ja, sie gibt ihrem Team viel Freiheit und Vertrauen. Und ja, das sagt sich so, aber was ist eigentlich damit gemeint? Weil damit können ja ganz unterschiedliche Dinge gemeint sein. Und dann sagt sie noch 2 sehr wichtige Dinge, nämlich sie beschreibt das Problem aus ihrer Sicht, indem sie sagt, die Menschen in ihrem Team fragen dann sehr oft nach Erlaubnis, wo sie es nicht bräuchten, oder aber sie treffen Entscheidungen, ohne dafür die Verantwortung zu übernehmen. Ja, das sind jetzt 2 unterschiedliche Richtungen. Und ich würde aber sagen, wir fangen erstmal bei diesen Begriffen an, bei Freiheit und Vertrauen.
Ja. Freiheit in dem Kontext verstehe ich so, dass erstmal klar ist, ich darf entscheiden, ich habe Spielraum. Und dann gibt es den 2. Teil, die Verantwortung, das ist eher nachgelagert, dass das, was ich dann entschieden habe, dass ich dafür auch einstehe. Wenn es gut gelaufen ist, dann ist das einfach, aber für die Konsequenzen einzustehen, wenn ein vermeintlicher Fehler passiert ist, darum soll es eben auch gehen. Und den 3. Begriff neben Freiheit und Verantwortung, den sie ins Spiel bringt, ist ja das Vertrauen. Vertrauen in dem Kontext bedeutet für mich, ich zeige mich verletzlich, ich gehe ein Risiko ein und erwarte dann von meinem Gegenüber, dass ich dafür nicht bestraft werde oder dass es keine negativen Konsequenzen gibt. Erwartung ist vielleicht zu viel, aber ich erhoffe das einfach. Wir haben was aufgebaut zwischen uns, dass ich glaube, diese Erwartung haben zu können. Und das zeigt ja schon, dass das ein Prozess ist, der ein bisschen dauert, wie ein Muskel, den man trainieren muss. Ich glaube, wenn ich neu in ein Unternehmen reinkomme, dann kann da noch so ein großes Schild stehen, Vertrauenskultur, Augenhöhe. Ich muss das erleben, um auch in diese Aussagen wirklich Vertrauen fassen zu können.
Also für mich ist dieses Freiheit und Verantwortung, das sind eigentlich 2 Seiten der gleichen Münze. Und ich finde, wenn es gelingt, dass das beides klappt, also dass Menschen einerseits sich diese Freiheit nehmen, Sachen zu entscheiden und dann aber auch bereit sind, diese Verantwortung, die damit einhergeht, zu tragen, also sich wirklich verantwortlich fühlen für das, was hinten bei rauskommt. Wenn das gelingt, dann mache ich sehr vieles mit meiner Führung richtig. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Und ich habe das auch oft erlebt, dass die Sachen dann oft eben nicht beide genommen werden, sondern dass zum Beispiel Menschen sich die Freiheit nehmen, aber die Verantwortung bitte nicht. Oder dass aber auch Führungskräfte manchmal denken, ja Mensch, die Verantwortung sollen sie nehmen, die Freiheit bleibt aber eigentlich bei mir. Also da wird es dann immer spannend so in der Abwägung. Und ja, bei ihr scheint es da ja auf beiden Seiten zu Problemen zu kommen. Und woran das liegen könnte, gucken wir uns jetzt mal an.
Ja, bei diesem Thema Freiheit und Verantwortung ist, glaube ich, wirklich der Klassiker die fehlende Klarheit. Also Klarheit darüber, wofür bin ich wirklich verantwortlich? Was darf ich selbst entscheiden? Wen soll ich gegebenenfalls in Entscheidungen einbeziehen oder auch nur informieren über Entscheidungen? Und wenn das nicht klar ist im Vorhinein, dann passiert genau das, was Dina beschreibt. Also entweder man fragt ständig nach oder man macht halt einfach mal, wie man es gerade am besten denkt, aber es fehlt so ein bisschen die Orientierung. Und es gibt übrigens eine Studie, die da ein bisschen noch ein Licht drauf wirft, die ich sehr spannend finde. Und zwar haben Forscher Kindergartenkinder beobachtet in einem Waldkindergarten. Und dieser Waldkindergarten, der hatte einen ganz großen Außenbereich, ne? Einen riesigen Wald, wo sich die Kinder eigentlich frei bewegen konnten. Ja, und was haben die Kinder gemacht? Die sind in relativ kleinen Grüppchen zusammengeblieben, auch in der Nähe des Hauptgebäudes, haben sich gar nicht so über die ganze freie Fläche verteilt. Und was dann passiert ist, dann haben die Forscher einen riesigen Zaun gebaut, der dieses Areal teilweise eingegrenzt hat und der eine Beschränkung gegeben hat und haben dann nochmal geguckt, wie bewegen sich die Kinder jetzt. Und siehe da, die Kinder sind plötzlich bis an den Rand dieses Areals gegangen, bis an den Zaun ran, haben sich viel freier bewegt, auch nicht mehr nur in den Grüppchen zusammengeblieben und haben sozusagen den ganzen Freiraum genutzt. Und was mich zu dieser Aussage verleitet, nur wenn ich meine Grenzen kenne, kenne ich auch meine Macht.
Weiterer wichtiger Punkt, den sie ja nennt, ist auch, dass das Team noch sehr jung ist. Also ich lese daraus vielleicht jung zusammengesetzt, aber wahrscheinlich auch weniger Arbeitserfahrung. Und da musste ich wieder ein bisschen schmunzeln, weil mir eine eigene Geschichte dazu eingefallen ist. Als ich in einem selbstorganisierten Unternehmen hatte ich mehrere Rollen. Eine davon war auch Office Management. Und in der ersten oder zweiten Woche war die große Entscheidung, stand an, eine neue Kaffeemaschine fürs Büro. Klingt banal, aber in so einem Berliner Startup-Büro ist das ein großes Thema. Und die Meinung ging natürlich von Filterkaffee über Vollautomat zum Siebträger und wahrscheinlich noch fünf weitere. Nee, ich glaube, Kapseln waren wirklich außen vor. Die Nachhaltigkeit war allen sehr wichtig. Aber zwischen diesen drei Optionen schwankte ich immer hin und her und habe immer wieder nachgefragt und wirklich viel Zeit verloren. Nach 3 Jahren ist mir diese Geschichte wieder eingefallen und dachte, witzig, jetzt könnte ich die Entscheidung wirklich sofort, ich würde einfach online bestellen und sofort treffen, weil ich dann einfach von dem Team über die Jahre wirklich das Vertrauen hatte, dass ich gute Entscheidungen treffe und das Wohl des Teams im Sinn habe. Und deswegen, ja, möchte ich auch Dina so ein bisschen dazu einladen, ihren Teammitgliedern Zeit zu geben, dieses Vertrauen wirklich aufzubauen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber auch in die Teamdynamiken zu haben. Und ja.
Also du sagst, am Anfang der Geschichte hast du dich unsicher gefühlt und hast deswegen nicht getraut und nach 3 Jahren war diese Sicherheit dann da. Also was ist auf dem Weg dahin passiert, was dir diese Sicherheit gegeben hat, wovon vielleicht andere auch sich was abgucken können?
Ja, ich glaube, ich habe auch falsche Entscheidungen getroffen und gemerkt, dass das okay war und dass ich dafür nicht bestraft wurde, dass ich weiterhin ein respektiertes Mitglied des Teams war. Und ich glaube, ich habe auch viel Wertschätzung bekommen. Und das hat mir einfach Sicherheit gegeben.
Ich finde, an der Stelle verbinden sich die zwei Themen, die wir gerade schon so im Raum hatten. Das eine als Vertrauen. Ne? Du hast also für dich selbst auch ein Selbstvertrauen gewonnen, auch von den anderen wahrscheinlich ein zugeschriebenes Vertrauen. Und eben aber auch eine Klarheit. Im Moment, die Entscheidung liegt wirklich bei dir. Ne? Und du weißt, dass du diese Entscheidung treffen kannst. Wahrscheinlich auch innerhalb von bestimmten Rahmenbedingungen, Budgets und so weiter, die du dann wahrscheinlich mit der Zeit auch besser einschätzen konntest.
Ja, und da steckt ja auch drin. Ich finde halt gerade aus Sicht der Führungskraft ist es ja oft so, ich sage, natürlich gebe ich Freiheit und Vertrauen. Aber das heißt ja wirklich nicht, dass das auch bei den Menschen so ankommt. Es kann ja auch wirklich so sein, dass ich als Führungskraft das denke und so sage. Und die Mitglieder würden mir aber sagen so, naja, Moment mal, wenn ich dann was selber entscheide, dann kriege ich erstmal einen bösen Blick oder ach, das hättest du aber anders machen können oder sollen. Na, das ist wahrscheinlich auch eine Lektion, die hier drin steckt. Und mir ist noch wichtig beim Thema Klarheit, weil wir das jetzt eben schon so hatten, dass natürlich, finde ich, auch Klarheit darüber geschaffen werden muss, worin besteht eigentlich meine Freiheit? Also bin ich frei darin, das Ergebnis zu wählen? Bin ich frei darin, den Weg dahin zu wählen? Also wo genau endet die und wo fängt sie an? Weil das kann ja auch total überfordernd sein, wenn du jetzt, ob man dir jetzt gesagt hätte, du hast hier 500 Euro und kannst überlegen, ob du eine Kaffeemaschine, einen Kicker oder sonst irgendwas holst, ist ja was anderes, als jetzt zu sagen, der Auftrag ist jetzt erstmal, wir wollen Kaffee. Na, und du kannst den Weg dorthin gestalten. Und jetzt Werbung. Wir sind gleich wieder da. Ein Teil guter Führung, der aus meiner Sicht sehr unterschätzt wird, ist Selbstführung. Ich glaube, nur wer Klarheit über die eigenen Ziele und Prioritäten hat, kann auch anderen Menschen Klarheit bringen. Vor ein paar Jahren habe ich einige Stunden am Whiteboard verbracht und versucht, alles, was ich über das Thema Selbstführung weiß, in ein Schaubild zu überführen. Herausgekommen ist das Clarity Canvas. Kein einfaches Tool, sondern ein ganzes System, das dir dabei hilft, dein ganzes produktives Leben zu überblicken und danach auszurichten. Mein Leben hat das ein kleines bisschen verändert. Heute ist das Clarity Canvas Teil unserer Tool-Plattform 9 Spaces. Und für ein paar Wochen darf ich das Clarity Canvas jetzt kostenlos rausgeben. Mit dem Code Sebastian100, Sebastian in Großbuchstaben, wartet außerdem ein besonderes Angebot auf dich. Alle Infos auf 9spaces.de/Sebastian. 9 als Zahl geschrieben. Vor kurzem habe ich im Newsletter für Neues Arbeiten über KI geschrieben und darüber, dass wir vorsichtig sein sollten, wie wir sie nutzen. Natürlich ist jeder von uns irgendwann irgendwie bei Claude oder ChatGPT unterwegs, um zu recherchieren, Gedanken zu sortieren, ein Bild zu erstellen oder einfach nur, um eine alberne Frage zu beantworten. Aber mir ist wichtig, dass du KI bewusst einsetzt. Dirk von Gehlen und Franz Himsel haben nun darüber ein ziemlich kluges Buch geschrieben. Es heißt, wie KI dein Leben besser macht. Und das Beste, ihr müsst es gar nicht lesen, ihr könnt es einfach hören. Das Buch gibt's überall da, wo es Hörbücher gibt. Audible, Spotify, Apple Books und so weiter. Produziert wurde das Ganze übrigens von Colo Media, der Audioverlag, der auch diesen Podcast mit uns macht. Hört doch mal rein. Also Dina, die uns die Frage geschickt hat, sagt, sehr oft werden mein Produktverantwortlicher oder ich noch um Erlaubnis gebeten oder zur Sicherheit befragt, ob ein Vorgehen so okay ist. Das lese ich jetzt so, dass dieses Zutrauen, das eigentlich da beim Team ankommen soll, gehört, aber gar nicht verinnerlicht wird.
Ich glaube, das hat viel mit der Fehlerkultur zu tun, die man vielleicht in anderen Unternehmen erlebt hat, aber auch bei Dina in der Organisation, wenn ich da jetzt neu reinkomme und mir wird gesagt, ja, Fehler sind okay, muss ich das ja, wie gesagt, erstmal wirklich erleben, dass ein Fehler, der passiert ist, als Quelle kollektiven Lernens angesehen wird und nicht als etwas, das ich an die Wand gestellt werde und bloßgestellt werde und am Ende negative Konsequenzen habe. Und apropos Fehlerkultur, da habe ich auch noch eine schöne Studie von Professor Michael Fräser von der Leuphana-Universität Lüneburg für euch. Und zwar geht es darum, dass viele Länder verglichen wurden hinsichtlich ihrer Fehlerkultur. Und es waren insgesamt 61 Länder. Und jetzt dürft ihr beide mal raten, auf welchem Platz denn Deutschland gelandet ist.
Also Platz 1 bedeutet ausgeprägteste Fehlerkultur.
Und 61 ist, Fehler dürfen nicht passieren, ganz schrecklich.
59?
Ganz so pessimistisch war ich nicht, aber ich glaube, die Deutschen, denen wird ja nachgesagt, so einen Hang zur Präzision zu haben und vielleicht steckt da Fehlervermeidung mit drin. Ich bin mal bei 41.
Ja, Sepp hat jetzt gewonnen. Das ist tatsächlich der Platz 60. 61 geht an Singapur. Also wir sind da auf dem vorletzten Platz und das ist, glaube ich, echt nochmal wichtig, das im Hinterkopf zu haben, weil das ist natürlich unsere Prägung und so kommen wir auch in Unternehmen und dann kann da noch so ein großer Slogan an der Wand stehen, so Fehler sind okay und wir lernen da gemeinsam draus. Ja, das muss ich erlebt haben und das muss über die Monate und Jahre irgendwie wirklich zur Kultur des Teams dazugehören. Sei es zum Beispiel, dass wir eine Retro machen und da wirklich über Konsequenzen sprechen, aber eher auf so einer Ebene von, was lernen wir daraus, nächste Schritte und nicht, wer nimmt jetzt hier den Hut.
Vielleicht noch einen Gedanken dazu, weil ich finde, du, Elena, hast vorhin auch einen schönen Begriff verwendet. Du hast, glaube ich, gesagt, dass du auch falsche Entscheidungen getroffen hast. Und das könnte man ja schon mal in Frage stellen. Gibt es überhaupt falsche Entscheidungen? Also in einem Kontext, wo ich davon ausgehe, dass alle ihr Bestes versuchen und ständig lernen, ist ja die Frage, gibt es überhaupt falsche Entscheidungen? Aber ich glaube, in den meisten deutschen Unternehmen ist die Meinung sehr weit verbreitet, dass es natürlich falsche Entscheidungen gibt und dass man aufpassen muss, keine falschen Entscheidungen zu treffen.
Ja, da siehst du die Prägung. Platz 60. Ich bin in diesem Land aufgewachsen. I can't help it.
Also ich finde, die Ausgangssituation war ja so dieses, ich mach einfach mal und dann so ein Stück weit diese fehlende Verantwortungsübernahme oder vielleicht auch Entscheidungen, die nicht komplett zu Ende gedacht sind. Und ich würde hier einfach gerne noch an zwei Punkte sozusagen aufmerksam machen, die, glaube ich, da wichtig sind anzugucken. Das eine ist für mich dieser Punkt der Verbindlichkeit. Und das ist der Moment, wo eine Aufgabe oder eine Verantwortung wirklich die Hände wechselt. Also wo Dina was wahrnimmt, was vielleicht zu tun ist und wo sie dann einem Kollegen oder einer Kollegin diese Aufgabe übergeben möchte und wirklich dieses glasklare Ja braucht, nimmst du das mit? Und ich finde, das ist so ein erster Punkt, wo man schon mal ansetzen kann, ist diese Art der Verbindlichkeit wirklich da und damit dann auch die Klarheit, wer trägt denn jetzt den Hut für dieses Thema, ne? Und ich würde das ganz gerne unterscheiden auch nochmal von der Verlässlichkeit. Das ist für mich die Frage, was passiert nach diesem Jahr. Also in der Zeit des tatsächlichen Arbeitens, das praktische Tun, bekomme ich als Führungskraft entweder einfach direkt die Ergebnisse geliefert, die wir vereinbart haben, oder wenn wir das miteinander besprochen haben, gibt es regelmäßig Transparenz über den Projektfortschritt, werde ich als Führungskraft über Verzögerungen informiert und so weiter. Das ist alles für mich so dieser Bereich der Verlässlichkeit. Und wenn ich diese Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit nicht habe, dann finde ich den Reflex sehr nachvollziehbar, die Sachen wieder so ein Stück weit an sich zu ziehen. Ne? Dann, während ich vorher versuche, sozusagen die Verantwortung zu dezentralisieren, wenn ich dann keine Verlässlichkeit habe, dann liegt es nahe, dass ich die Sachen wieder zu mir ziehe, weil ich halt merke, ich bin auf diese Ergebnisse angewiesen. Und ich glaube, das sind einfach zwei so Momente sozusagen in der Zusammenarbeit, die man unterscheiden sollte und wo man so gucken kann, wo setze ich an, um idealerweise die Art der Zusammenarbeit hinzukriegen, die ich mir gerade wünsche.
Das heißt also, die Kernfrage für uns jetzt, wenn wir mal Richtung Lösung gucken, ist ja, wie schaffe ich als Führungskraft die Klarheit und die Sicherheit, dass andere Verantwortung tragen können? Und ehe wir uns jetzt so einzelne Ideen mal angucken, wie das vielleicht gelöst werden kann oder zur Lösung beitragen kann, wollte ich Ihnen auch kurz noch so eine kleine Anekdote teilen, weil ich habe tatsächlich kürzlich für ein Newsletter mal darüber nachgedacht, so mein eigenes Leben als Geführter, als Teil von Teams, wo andere führen. Also ich bin da notorisch schlecht drin gewesen. Ich war immer ein sehr schlechter Angestellter. Das hat meine Mutter auch irgendwann mal gesagt, dass sie sich das nie vorstellen könnte, dass ich mal für andere arbeite. Ich hatte aber zwei Führungskräfte in meiner kurzen Karriere als Angestellter, für die ich wirklich gerne gearbeitet habe. Und das waren beides Leute, die es geschafft haben, so eine Klarheit zu schaffen, so was soll eigentlich als Ziel erreicht werden. Und die mir dann die totale Freiheit gegeben haben, das selbst zu gestalten. Und aber dann genug da waren, auch mal Fragen zu antworten, wenn ich wirklich welche hatte. Also wenn ich so drüber nachdenke, was hatte ich für positive Führungserfahrungen, komme ich genau auf Leute, die das gut hinbekommen haben.
Unsere Ideen, Tipps und Tools.
Ja, ich würde da ganz gerne an deine Anekdote anschließen und auch an dieses Thema Vertrauen, Zutrauen. Also du hast ja erzählt, dass du sozusagen Führungskräfte hattest, die eine Klarheit vorgeben, aber die auch viel Freiraum gelassen haben und dir viel vertraut haben. Und ich finde, in der Fragestellung von Dina kommt rüber, dass sie eigentlich sich genau diese Art von Führung wünscht. Also viel Vertrauen, viel Zutrauen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich würde sogar sagen, vielleicht steckt hier so eine Art Wahrnehmungslücke. Vielleicht geht es sogar eher darum, das richtige Maß an Zutrauen zu finden. Also ich möchte mal sagen, mehr Vertrauen ist gar nicht unbedingt besser. Manchmal kann es vielleicht sogar auch in so eine Art Überforderung münden. Also ich würde Dina hier raten, einfach mal für sich nachzuforschen oder vielleicht auch ins Gespräch zu gehen mit den Kolleginnen und Kollegen und zu schauen, was kann die jeweilige Kollegin, der Kollege gerade gut tragen? Was liegt der Person? Was sind die Stärken? Was liegt dir vielleicht aber auch nicht? Wo will sie sich vielleicht auch gar nicht entwickeln? Also welche Themen sollten vielleicht lieber von jemand anderem getragen werden, der da eine Stärke, eine innere Präferenz für hat? Und an welchen Punkten brauchst du vielleicht auch die Unterstützung von Dina? Ne? Das ist ja diese Rückfragen, die aus dem Team kommen, können ja auch ein Zeichen dafür sein, dass sie sich sozusagen ein Stück mehr Weisung, Richtung wünschen. Und ich glaube, so dieses Zutrauen, was erstmal total wohlmeinend klingt, ist eine total gute Basis, wenn man es eben rahmt mit einer gewissen Weisung, mit einer Richtung, mit einer Orientierung und eben auch mit einer guten Passung für die jeweilige Mitarbeiterin oder ihren Mitarbeiter.
Genau, und an diese Richtung und Weisung würde ich gerne anknüpfen, weil oft glaubt die Führungskraft und auch das Team, dass alle das gleiche Verständnis davon haben, dass ein Projekt übernommen wird, eine Aufgabe übernommen wird. Also da sind wir im Bereich der Delegation. Was bedeutet das? Ich übertrage eine Aufgabe, die Entscheidungskompetenz und die Verantwortung. Und ich glaube, bei Delegation wird oft nur die Aufgabe übertragen. Also wenn ich so Teams beobachte, dann geht es viel darum, wer macht was bis wann und nicht wirklich die Frage, ja, wie entscheiden wir das, wer entscheidet das wirklich und wer trägt am Ende dann auch wirklich die Verantwortung. Das ist dann so implizit. Das ist vielleicht irgendwie unangenehm, darüber zu sprechen. Oder das Tagesgeschäft ist so fordernd, dass man sagt, dafür haben wir jetzt keine Zeit, hier ist einfach die Aufgabe und ich vertraue dir. So mit solchen Pauschalaussagen wird da viel gearbeitet. Und wenn wir dann im Workshop-Setting ein bisschen mehr Zeit haben, gibt es ein schönes Tool. Das Tool heißt Delegation Poker. Ist ein Kartenset. Wenn ihr das googelt, dann kann man das auch ausdrucken, findet man als Ressource überall, ist auch relativ bekannt. Und es sind 7 Karten. Jeder Spieler hat dieses Kartenset von 7 Karten und es ist eine Art Skala. Skala von 1 bis 7. 1 bedeutet, die Führungskraft entscheidet. 7 bedeutet komplette Delegation von Aufgabe, Entscheidungskompetenz und Verantwortung. Und dann gibt es diese Graustufen dazwischen. Zum Beispiel die Führungskraft entscheidet, hat sich aber vor den Rat des Teams eingeholt. Oder man dreht das um. Ein Teammitglied entscheidet, hat sich aber vor den Rat von der Führungskraft eingeholt und eben noch weitere Abstufungen. Und dann frage ich das Team einfach, okay, welche Entscheidung steht denn jetzt bei euch an? Nehmen wir an, sie haben einen Konflikt. Wie viele Tage in der Woche kommen wir ins Büro? Diese Entscheidung liegt dann in der Mitte und alle Spieler suchen sich dann eine Karte aus und überlegen, okay, was glaube ich denn, was der beste Weg wäre, diese Entscheidung zu treffen? Und auf 3 legen dann alle Spieler und Spielerinnen ihre Karten in die Mitte und dann passiert halt, je nachdem, was schön ist. Entweder man sieht, wir haben ein gleiches Verständnis davon, welche Art der Entscheidung hier hilfreich ist und was auch zu uns als Team passt. Oder, und das passiert natürlich häufiger, interessant, das Team dachte, das ist doch klar, das liegt bei der Führungskraft. Und die Führungskraft dachte, was soll ich denn entscheiden, wie oft ihr ins Büro kommt? Das ist doch irgendwie euer Thema. Und dann zu merken, okay, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf gucken, weil das noch nicht ganz klar ist. Und das ist einfach ein schönes Tool, was man als Führungskraft auch ohne eine externe Begleitung, glaube ich, gut in einem Teammeeting einfach mal machen kann, um zu merken, in gewissen Situationen besteht eben nicht die Klarheit, wer entscheidet hier was und wer übernimmt Verantwortung für das Ergebnis. Genau.
Ich weiß, Frederik sitzt schon aufgeregt in den Startlöchern, um endlich über Rollen sprechen zu können, weil das wollten wir uns natürlich auch angucken, was die für eine Rolle spielen können.
Ja, na klar, was wäre ein Podcast mit uns, ohne über Rollen zu sprechen? Ganz ehrlich, ich glaube, wir könnten auch eine ganze Episode oder mehrere darüber reden. Ne, wir hatten es gerade beim Thema Entscheidungen. Wie werden die getroffen? Was ist mein Rahmen? In welchen Prozessen darf ich die treffen? Wen muss ich einbeziehen? Und ich finde, wenn wir jetzt nochmal neben Entscheidungen auch so allgemein Verantwortungsbereiche einfach abstecken, da kommen Rollen ins Spiel. Also die Frage, wir haben ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und wer übernimmt jetzt welchen Teil dieses Verantwortungskuchens, damit wir da hinkommen? Und das sind eben Rollen, so aus meiner Sicht bisher so der Königsweg, den ich kenne. Und vielleicht ganz kurz für Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Konzept jetzt noch nicht so gut kennen. Ein Beispiel, wir sagen üblicherweise, so eine Rolle beschreibt man mit einem Namen, einem orientierungsstiftenden Zweck. Also was soll am besten idealerweise am Ende rauskommen, wenn die Rolle gut ausgelebt wird und konkret einforderbaren Verantwortlichkeiten sehr, sehr präzise. Und ich finde, diese Art von Klarheit, Explizitheit auf der strukturellen Ebene hat allerlei Vorteile. Ganz viele, wie gesagt, könnte eine eigene Folge sein. Ich würde einfach nochmal 1-2 Aspekte gerne hier auch reinrufen, weil die, glaube ich, für den Fall von Dina relevant sind. Zum einen finde ich, neben der Klarheit, die vielleicht in sich schon Selbstzweck ist, ist es auch, dass so eine Rolle durchaus auch den Mut fördert, innerhalb meines Verantwortungsbereichs tätig zu werden. Ich nutze manchmal das Bild der Rolle als Ritterrüstung, weil ich weiß, diese Rolle ist für alle sichtbar. Wir haben uns als Team darauf geeinigt, dass es diese Rolle braucht, damit wir unsere Arbeit gut machen können. Und die Person, die dafür zuständig ist, in dem Fall Dina, hat dann entschieden, dass zum Beispiel ich diese Rolle übernehme.
Ja, und das bringt mich auch zu einem Thema, das eigentlich immer wichtig ist, nämlich diese Klarheit in der Sprache. Weil ich finde, also mit Rollen anzufangen, finde ich, da sollte man es nicht so kompliziert machen. Aber ich finde, man sollte dann schon immer wieder hingucken, weil ich glaube, einer der Vorteile an der Arbeit mit Rollen liegt ja, dass man dann auch immer, wenn man was gelernt hat, immer, wenn man einen Fehler gemacht hat, auch immer wieder hingehen kann und sagen, ach, jetzt schärfen wir das ein bisschen nach und schaffen wieder eine Klarheit, dass alle wirklich wissen, wo sind hier die Grenzen gezogen, wer ist wofür verantwortlich. Ich habe eben gesagt, Frederik ist ganz aufgeregt, über Rollen reden zu dürfen. Ich freue mich immer, wenn es um Sprache geht, weil ich finde, das ist so ein Dauerthema in Arbeit. Also Arbeit ist ja Sprache, wenn Menschen miteinander arbeiten. Und wir haben bei Dina ja auch ein paar Sachen schon gehört. Um Erlaubnis zu fragen, heißt ja, die Leute kommen und fragen, ist das okay so oder kann ich das jetzt so machen? Und als Führungskraft kann man dann ja ganz oft hingehen und sagen, Mensch, ich biete mal eine Alternative an zu dieser Formulierungen, die ich vielleicht nicht so ideal finde. Und da, Elena, hast du, glaube ich, ein paar Ideen mitgebracht.
Gerade wenn die Rolle klar ist, dass ich dann in der Rolle, wenn ich mir ein Feedback einhole, eben vielleicht nicht so frage, ist das okay so, wie Dina das auch angesprochen hat, sondern dass ich wirklich sage, ein bisschen selbstbewusster auftrete und zu meiner Führungskraft gehe oder zu der Person, von der ich mir das Feedback einhole und sage, ich beabsichtige Folgendes zu tun. Hast du irgendwelche Einwände? Ist ja was anderes als, ja, wie findest du das oder ist das okay? Ich finde, da ist viel mehr Augenhöhe drin. So, ich stehe zu meiner Lösung, das ist mein Vorschlag. Und nur wenn es wirklich irgendwelche Einwände gibt, dann nenne die doch bitte. Und genauso auch als Führungskraft, wenn ich da jemanden vor mir stehen habe, wirklich zu fragen, okay, was brauchst du? Was würdest du als nächsten Schritt ansehen, um die Person in Verantwortung zu halten und nicht, ja, diese Verantwortung an mich zu reißen oder zu nehmen und zu sagen, hier, ich würde jetzt dies und das tun, sondern immer erstmal den Ball zurückspielen oder dem Kontext angemessen, vielleicht nicht immer, aber in vielen Situationen ist das, glaube ich, ein ganz guter Reflex als Führungskraft, sich erstmal zurückzunehmen und zu gucken, was kommt denn, wenn ich nicht gleich meine eigenen Ideen präsentiere.
Ja, also da soll ja auch jetzt hier nicht der Eindruck entstehen, dass alle Leute immer nur arbeiten sollen und dann erst mit fertigen Ergebnis kommen sollen und keinen zwischendurch mal gefragt haben. Na, natürlich braucht man oft auch Input und Leute, die schon lange in der Firma sind, haben ja oft auch wertvollen Input. Und ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt sage, oh, die Führungskraft ist gleichzeitig auch eine Person, die ja schon lange in der Firma arbeitet, könnte ich der natürlich auch eine Rolle geben, dass sie als Sparringspartner zu Themen, wo sie am meisten Ahnung hat, jederzeit gefragt werden kann. Das ist aber was völlig anderes, als in der Führungsrolle abzunicken, ob eine Entscheidung okay ist. Na, dann weiß ich, okay, ich spreche dich, Frederik, jetzt in deiner Rolle als alten Hasen an und kann mir Informationen holen oder Sparring und Coaching, was auch immer. Dann bist du aber eben nicht die Person, die nachher für die Entscheidung einsteht, weil die liegt weiterhin bei mir.
Ich hätte aber noch einen ganz konkreten so Entscheidungsprozess, den ich finde, der bei diesem Thema Verantwortungsübergabe, Freiheit, der fast genannt werden muss, entspricht so einer Variante von Stufe 5 von dem Delegation Poker. Vorhin war schon der Begriff Advice Process genannt. Im Deutschen wäre das der konsultative Einzelentscheid. Und zwar bedeutet dieser konsultative Einzelentscheid oder auch Advice Process einfach nur, dass eine Mitarbeiterin zum Beispiel vor der Aufgabe steht, zu entscheiden, ob sie mit Zulieferer A oder B künftig zusammenarbeiten wollen. Und diese Entscheidung liegt und bleibt auch bei ihr als Mitarbeiterin. Aber damit sie diese Entscheidung treffen kann, wurde vorher vereinbart, dass man eben diesen konsultativen Einzelentscheid benutzt. Und zwar muss man in diesem Prozess, um die Entscheidung zu treffen, zunächst zwei Personengruppen fragen. Und zwar erstens, wer ist von der Entscheidung betroffen? Und zweitens, wer hat Expertise zu dieser Entscheidung? Das war eben gerade das alte Hasenbeispiel vielleicht, ne? Und dann kann es sein, dass mir sowohl die betroffenen Personen als auch die Person mit Expertise alle sagen, hey, nimm Zulieferer A. Aber ich kann dann, wenn das meine Entscheidung ist, trotzdem am Ende noch entscheiden, dass ich mit B gehe. Ne, vorhin bei der Kaffeemaschine war es vielleicht auch eine ähnliche Situation, sich Meinung einholen. Und es ist denkbar einfach, es klingt vielleicht sogar ein bisschen banal, aber wenn man das vorher explizit macht, dann fördert das auch wieder den Mut, über den wir schon gesprochen haben. Ne, den Mut, Entscheidungen zu treffen, weil ich weiß, ich habe ja die Personengruppen einbezogen, ich habe deren Meinung gehört und am Ende treffe ich nach bestem Wissen und Gewissen selber die Entscheidung. Und es nimmt bei den Personen, die gefragt werden, auch ein bisschen die Last draus, sozusagen sich komplett in aller Tiefe reinzuarbeiten und so, weil die Entscheidung liegt eben woanders.
Und nehmen wir jetzt mal an, dieser Advice-Prozess hat wunderbar funktioniert. Das Teammitglied hat eine Entscheidung getroffen und das Ergebnis ist auch im Sinne der Organisation und man ist jetzt in der Retro und guckt da drauf. Und dann wäre noch meine Einladung an Dina und alle anderen Führungskräfte da draußen, dann nicht nur das Ergebnis zu feiern, sondern auch genau, dass die Person sich den Rat eingeholt hat und vielleicht dann sogar gegen alle Stimmen entschieden hat, aber wirklich diesen ganzen Prozess geowned hat und genau das passiert ist, dass die Verantwortung auch übernommen wurde. Weil oft wird dann einfach nur auf, das Projekt war erfolgreich, die Kunden waren zufrieden, dass das dann sehr im Vordergrund steht. Aber als Führungskraft das dazwischen zu würdigen, führt dann auch dazu, dass Menschen gestärkt werden, das auch in Zukunft weiter so zu tun.
Dazu werden wir euch auch einen Text verlinken, weil wir haben bei Neue Narrative mal einen schönen Artikel zu der Frage gemacht, wie kann ich eigentlich so, in der Psychologie nennt man das, Konditionierungsmechanismen verwenden, um ein bestimmtes Verhalten zu begünstigen. Weil du hast es ja eben auch gerade schon beschrieben, wenn ich jetzt sage, ich will, dass Menschen eine bestimmte Art nutzen, um sich zu entscheiden, ich will, dass Menschen vielleicht auch Risiken eingehen und Fehler machen, dann kann ich mir ja durchaus überlegen, okay, welches Verhalten muss ich dann auch entsprechend würdigen und belohnen und bei welchem Verhalten muss ich vielleicht nichts sagen oder vielleicht auch mal durch eine Kritik gucken, ob wir das in Zukunft weniger haben können. Weil ich glaube, wenn man das so dem Zufall überlässt, bleibt man natürlich oft auch in den Mustern drin, die man halt schon lange hat. Und wenn ich jetzt aber sage, Mensch, ich will eben, dass Leute vielleicht Risiken eingehen, auch mal Entscheidungen treffen, die vielleicht in die Hose gehen, dann kann ich das durchaus auch ein bisschen mit beeinflussen. Deswegen dazu verlinken wir einen Text. Und ich wollte jetzt aber nochmal zurück zu der Frage kommen. Also ja, das klingt jetzt relativ fortgeschritten für mich mit dem Advice-Prozess. Alle sind super geübt darin und so weiter. Aber jetzt mal ganz konkret, ich bin die Führungskraft und Leute kommen ständig zu mir und fragen, ist das okay so, wie ich es jetzt entscheiden möchte? Wie gehe ich damit um?
Also ich glaube, wenn man Rollen geklärt hat, Entscheidungsprozesse geklärt hat, passiert es gar nicht mehr so oft. Ich möchte auch durchaus einladen, diese Diskussion darüber zu führen. Also dass sich Dina zeigt mit dem, was sie ihrer Meinung nach beobachtet, Resonanzen einholt, zuhört. Ne? Das lässt sich nicht alles technisch lösen. Ich möchte auch vielleicht noch warnen vor dem, was typischerweise in so Führungskräfte-Seminaren oder so stattfinden würde und was wir ja auch teilweise hier im Podcast hatten, diese Frage zurückzugeben, wenn jemand kommt mit einer Frage und dann das zurückzugeben und zu sagen, was brauchst du, wie ist deine Einschätzung, welche Optionen siehst du, ist total sinnvoll in ganz, ganz vielen Situationen. Ich habe aber auch schon Teams erlebt, die ultra frustriert waren, weil die Führungskraft wahrscheinlich gerade durch genau so ein Seminar gegangen ist und es sehr dogmatisch durchgeführt hat und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ihren berechtigten Fragen gar keine Antworten mehr erhalten haben und die Führungskraft so ein bisschen durchsichtig wurde, man griff so durch sie durch, ne? Und das ist, finde ich, dann hat auch mit einer guten Form von Verantwortungsübergabe nichts mehr zu tun, weil das bedeutet eben, dass jeder seinen Teil der Verantwortung übernimmt. Und gerade für Führungsrollen ist es tatsächlich oft die Aufgabe, jene Entscheidungen zu treffen, zu denen es eben keine klare Antwort gibt. Ja, der Fachbegriff ist da Unsicherheitsabsorption. Also das ist ja genau die Aufgabe der Führungskraft, dann eine Entscheidung zu treffen und dann später zu merken, okay, hat die Entscheidung getragen, müssen wir nochmal eine Veränderung vornehmen? Also die Entscheidung auch zu übernehmen, die im Team nicht getroffen werden können.
Okay, ich sehe schon, wir könnten jetzt natürlich noch sehr viel tiefer in all diese spannenden Themen gehen, aber ich befürchte, dann müssten wir das Format des Podcasts ändern und open-ended werden. Deswegen sind wir jetzt erstmal schon am Schluss und ja, lass uns nochmal rekapitulieren. Was sind so die wichtigsten Dinge, die wir mitnehmen?
Was bei mir auf jeden Fall hängen bleibt, ist, dass Vertrauen Zeit braucht und dass nicht auf Knopfdruck einfach im Team da ist. Dass es dafür eine Fehlerkultur braucht, die auch erlebbar ist, dass ich dafür nicht bestraft werde. Was auf jeden Fall hilft, was bei mir total hängen geblieben ist, ist dieses Kindergartenbeispiel. Das finde ich faszinierend. Das werde ich jetzt auch in Workshops häufiger mal nennen. Und das ist ja eine tolle Überleitung zu Rollen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt hier einige Hörerinnen und Hörer sitzen und sagen, oh, jetzt ein Rollenworkshop und ach, irgendwie haben wir das doch auch schon klar. Und wir haben ja auch Positionen und so ungefähr wissen wir ja auch, wer was macht. Dann würde ich wirklich dazu einladen, das mit der Delegation ernst zu nehmen und nicht nur Aufgaben rüberzuschieben, sondern sich auch zu überlegen, okay, was ist mit der Entscheidungskompetenz und was ist auch mit der Verantwortung? Bleibt die bei mir? Und das ganz explizit zu besprechen. Und dann glaube ich, dass die Verantwortungsübernahme wirklich gelingen kann.
Ach, ganz viel Zustimmung zu dem, was du gesagt hast. Ich fand das Gespräch richtig, richtig schön mit euch dazu. Und was mich total beschäftigt, ist ehrlich gesagt, dass wir im Moment eine Perspektive gehört haben von Dina und darauf reagiert haben. Und ich wäre total neugierig, das Team zu hören und zu gucken, wie reagieren die eigentlich. Und ich glaube, das wäre auch echt spannend, da einfach neben all den Techniken, Tools, was kann man machen, wie kann man das machen, dieses Gespräch einfach einzuladen mit dem Team, Dina und ihr Team, dass sie da in diesem Rahmen des Vertrauens und der psychologischen Sicherheit auch mal das Thema zusammen angucken und dann rausfinden, wie sie das für sich lösen.
Ja, ich denke, wenn ich die Folge zusammenfassen müsste in einem Wort, wäre es wahrscheinlich Klarheit, weil ich schon finde, so bei all diesen Dingen, die wir besprochen haben, geht es ja darum, Klarheit herzustellen. Was will ich als Führungskraft überhaupt? Was wollen die anderen? Und wie kriegen wir es hin, dass alle das gleiche Verständnis davon haben, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und Ja, ich danke euch sehr. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, dass ein paar Denkanstöße für alle dabei waren, die jetzt zugehört haben. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback und wenn ihr uns weiterempfehlt. Und natürlich auch über weitere Fragen, die ihr so habt und mit denen wir uns hier beschäftigen können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.